Das zweite Thema, da geht es um die Gemeinde. Da geht es um die Stellung und den Auftrag der Frau in der Gemeinde Jesu Christi nach den Gedanken Gottes. Und auch das ist ein Thema, das heute ganz enorm umstritten ist, wo der Zeitgeist, diese Frauenemanzipationsbewegung auch in der Christenheit ganz massive Veränderungen hervorgerufen hat gegenüber den göttlichen Ordnungen. Das kann man daran erkennen, dass in der Landeskirche inzwischen ein sehr, sehr großer Teil der Pfarrer eigentlich Pfarrerinnen sind, Pastorinnen, Predigerinnen, die eben praktisch Leitung, Gemeindeleitung und Lehre und Verkündigung für sich in Anspruch nehmen und dass eben insgesamt auch zum Beispiel in Kirchengemeinden es oft viele Kirchengemeinderätinnen gibt, die dann eigentlich die Stellung von Ältestinnen einnehmen. Ja. Also auch hier hat die Frauenemanzipation eigentlich die göttlichen Ordnungen völlig umgekehrt. Nun, in der Gemeinde Jesu Christi, das ist ein Grundsatz, der auf jeden Fall wesentlich ist, ist es ja so, dass eigentlich jedes Glied an einem praktisch eine Stellung und eine Aufgabe in dem Leib des Christus hat. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel. Und das ist ein Grundsatz, der, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir nämlich alle eine Aufgabe haben im Dienst für den Herrn, im Dienst auch der Gemeinde. Da heißt es, 1. Korinther 12, ab Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, so wo bliebe das Gehör? Wenn der ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt nicht zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso höher größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und genauso im Römerbrief, in Römer 12, lesen wir auch diesen Grundsatz, Vers 4, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Also das ist ganz wichtig, in der Gemeinde Jesu Christi ist jeder Einzelne wichtig. Man kann nicht sagen, zum Beispiel, ich bin ja nur eine Frau, ich habe keinen Platz in der Gemeindeleitung, also bin ich unwichtig und beteilige mich gar nicht an der Gemeinde. Das wäre eine ganz falsche Einstellung. Gott möchte jeden gebrauchen, damit der geistliche Organismus der Gemeinde auferbaut und gestärkt wird. Jeder hat eine Gnadengabe, mit der er dienen kann. Jeder hat einen Auftrag vom Herrn, einen Platz, wo er dienen soll. Und dieser Auftrag, den sollte er eben auch herausfinden und sich vom Herrn zeigen lassen. Das ist der eine Grundsatz, der wichtig ist. Und der zweite Grundsatz, ja, der ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig und deutlich in der Schrift bezeugt. Das ist eben, dass wir in Christus alle eins sind. Und es ist auch wichtig, auch wenn in der Gemeinde Jesu Christi die Ordnungen Gottes auch der Frau und dem Mann unterschiedliche Aufgaben zuweisen, so sind sie doch in Bezug auf Gott und den Herrn Jesus völlig gleichwertig, gleichberechtigt, haben den gleichen Zugang durch die Gnade. Und das finden wir in Galater 3, da haben wir ab Vers 26 diese Aussage, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Weder Mann noch Frau. Also vor Gott, in der Beziehung zum Herrn, im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, macht der Herr keinen Unterschied zwischen Bruder und Schwester. Wir haben alle die gleiche Liebe, die gleiche Gnade empfangen, haben alle den gleichen Zugang zum Herrn. Und dennoch ist es so, dass in der Gemeinde sehr wohl auch geistliche Ordnungen gelten, die eben auch von der Schöpfungsordnung Gottes abgeleitet sind. Und das wollen viele moderne Christen nicht wahrhaben. Viele berufen sich auf diesen Vers im Galaterbrief, um zu sagen, ja, dann kann ja eine Frau genauso Pfarrerin sein und genauso predigen und genauso leiten wie der Mann, weil es ist ja sowieso, in Christus ist weder Mann noch Frau. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja? Genauso wie Gott auch in dem Leben der Gläubigen Ordnungen und Autoritätsverhältnisse zugelassen hat und weiter hineinverordnet hat, da gilt es auch für die Gemeinde. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel ein christlicher Sklave damals auch seinem Herrn gehorsam sein musste, obwohl sie alle einer in Christus waren. Das steht ja auch in Galater, da ist weder Sklave noch Freier. Da konnte der Sklave nicht sagen, ja, da ist ja weder Sklave noch Freier in Christus, also hast du mir nichts mehr zu sagen. Ja, sondern es blieben die Ordnungen Gottes bestehen, auch für die Gläubigen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Und das lesen wir eben in 1. Timotheus 2. Ab Vers 9 finden wir da Ordnungen für die Frau in der Gemeinde. Und da heißt es, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Ja, also das heißt, dass auch in der Gemeinde es die grundlegende Ordnung gibt, dass die Aufgaben der Autoritätsausübung, die Leiterschaftsaufgaben, grundsätzlich dem Mann zugehörig sind. Was die Gemeinde angeht, Gemeindeältestendienst, der Dienst, die Leitung von irgendwelchen gemischten Kreisen, das ist eigentlich Sache der Brüder. Ausgenommen ist ganz sicher die Kinderarbeit, denn da geht es ja nicht darum, dass die Frau über den Mann herrscht, sondern da geht es um Kinder. Und das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, für die Frauen sehr gut eigentlich auch sich bewährt haben und auch Gaben haben, die sehr, sehr wertvoll sind. Aber in der Gemeinde gibt es da eine klare Ordnung und die wird nicht mit irgendwelchen Kulturdingen begründet, sondern mit der Schöpfungsordnung Gottes. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und der geistliche Sinn auch dieser Gemeindeordnungen, den finden wir wiederum in Epheser 5. Ich denke, das hilft sehr, wenn man bedenkt, dass der Mann ein Schattenbild, ein Vorbild auf Christus ist und die Frau auf die Gemeinde. Es ist ja klar, dass die Gemeinde sich dem Herrn Jesus unterordnet. Und deswegen hat es Gott auch so gemacht, dass in der Gemeinde die Frau sozusagen eine untergeordnete Stellung unter den Mann hat, in dem Sinn, dass die Leiterschaftsaufgaben und auch die Verkündigung des Wortes Aufgabe des Mannes ist. Noch einmal diese Stelle in Epheser 5, dass wir uns da nochmal dran erinnern, an diesen geistlichen Grundsatz. Da heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Also es geht nicht darum, dass man sich unterordnet, weil der Mann was Besseres ist oder intelligenter ist oder überlegen wäre. Das ist gar nicht der Punkt, sondern weil der Herr Jesus der Herr der Gemeinde ist und der Herr unseres Lebens, deswegen ordnen wir uns ganz bewusst den Menschen unter, die er in unserem Leben als Autoritäten gesetzt hat. Das ist zum Beispiel auch die Obrigkeit, der Staat, Das ist unser Chef, wenn wir arbeiten, oder unser Lehrer, wenn wir in die Schule gehen. Die sind genauso vom Herrn Jesus uns als Autoritäten gegeben und wir sollen uns ihnen unterordnen. Wenn wir das nicht tun, dann rebellieren wir eigentlich gegen den Herrn und gegen Gott. Ja, das muss uns klar sein. Ja, also eine christliche Frau, die sich ihrem Mann nicht unterordnet, die ordnet sich auch dem Herrn nicht unter. Das ist, denke ich, deutlich, ja. Ihr sollt euch euren eigenen Männern unterordnen als dem Herrn. Das gilt auch dann, wenn der Mann vielleicht Defizite hat, wenn er vielleicht unweise Entscheidungen trifft. Und das gilt genauso auch für die Brüder in der Gemeinde. Da geht es einfach um den Grundsatz, dass Gott Älteste berufen hat und Älteste sind immer Männer. Das ist ganz klar aus der Schrift erkenntlich, ja, in 1. Timotheus 3 und Titus 1 finden wir ja die Beschreibung der Ältestendienste. Und es kann nicht sein, dass eine Frau sagt, ich will aber auch Ältester werden. Aber genau das haben wir heute in der christlichen Welt. Und zwar nicht nur bei den Landeskirchen, sondern auch bei den Evangelikalen. In den meisten Allianzgemeinden gibt es heute schon Predigerinnen und Ältestinnen. Aber damit wird die Bibel nicht unwahr oder ungültig gemacht, sondern diese Leute sündigen und rebellieren gegen Gott, indem sie Gottes heilige Ordnungen umwerfen. Und das dürfen wir nie tun, sondern wir müssen verstehen, dass die Linien des Segens für Männer und Frauen ganz allein darin bestehen, dass wir Gottes Ordnungen anerkennen und fröhlich und von Herzen bejahen und in diesen Ordnungen leben. Dort fließt der Segen Gottes und sonst fließt er eben nicht. Also Gott hat diese Ordnungen gegeben, dass die Frau in der Stille und Zurückhaltung im Gemeindeleben teilnehmen soll. Sie soll nicht den Ton angeben, nicht regieren, nicht beherrschen, sondern sie hat eine Stellung der Stille. Ja, wenn man das jetzt fleischlich sieht, sagt man, ja, die Frauen sind doch diskriminiert, benachteiligt, entrechtet. Schaut, und das ist so wichtig, dass wir nicht von den Machtvorstellungen des Egos an diese Dinge rangehen, sondern geistlich. Man kann es auch anders sehen. So wie die Frau befreit ist von der Sorge um den Lebensunterhalt, von dem Kampf ums Dasein, von den Nöten und Kämpfen in der Arbeit, den Spannungen, dem Druck, der Hetze, befreit ist, um sich in Liebe um die Kinder kümmern zu können. Genauso ist die Frau befreit in der Gemeinde von der Last der Verantwortung für die Gemeindeleitung. Befreit wozu? Nun, ich denke, dass ganz, ganz wichtige Bereiche jedes Gemeindelebens genau aus diesen Hintergrundaufgaben besteht, die die Schwestern hervorragend ausfüllen können und ohne die eine Gemeinde gar nicht leben könnte. Was sind solche Bereiche des Dienstes für Frauen? Nun, ganz gewiss ist ein ganz, ganz entscheidender Bereich, der heute, fürchte ich, etwas vernachlässigt wird, das Gebet. Ja? Eine Frau, die zu Hause ist, die Hausfrau ist, die ist nicht nur deshalb Hausfrau, damit sie gut kocht und die Wohnung reinlich hält, sondern die ist auch deshalb Hausfrau, denke ich, weil sie Freiräume hat zum Gebet, die der Mann nicht ohne weiteres hat, wenn er 8 bis 10 Stunden an der Arbeit steht. Dort wird er meistens kontrolliert und muss Leistung bringen und kann nicht beten. Aber die Frauen können sich sehr wohl Zeit herausnehmen zur Fürbitte. Und ich denke, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade weil die Frauen eben nicht die Verantwortung tragen, in der Gemeinde zu regieren, können sie die Verantwortung übernehmen für die Ältesten, für die Gemeinde, für die Geschwister, für die Angefochtenen zum Herrn zu flehen. Tun wir das genügend, ihr Lieben? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Vorrecht der Frau, dass sie mehr Freiraum hat, mehr Möglichkeit zum Gebet, schon gar, wenn sie älter ist. Die Witwen, von denen sagt ja die Bibel etwas, da können sicher auch manche andere Schwestern etwas davon nehmen, wo es dann eben heißt, dass eine wirkliche und vereinsamte Witwe ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hat und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Wo der Tagesablauf und die Pflichten das möglich machen, ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich denke, in vielen entscheidenden Punkten wird sich einmal herausstellen, dass dort, wo vielleicht Brüder gekämpft und gearbeitet haben, damit eine Gemeinde durch eine Krise hindurchkommt, dass der größere Lohn irgendwelchen unscheinbaren Schwestern gebührt einmal in der Ewigkeit, die auf den Knien gefleht haben für die Gemeindeleitung und die da ganz Entscheidendes beigetragen haben, dass die Gemeinde zum Beispiel erhalten geblieben ist oder weiterkommen durfte. Das Dienst des Gebets ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und ein anderer Bereich ist ganz deutlich auch die Kinderarbeit. Das ist eine Aufgabe, die auch in der Gemeinde sehr, sehr gut auch von Schwestern getan werden kann, wobei da ruhig auch Brüder sich beteiligen können. Aber ich denke, dass da Frauen wirklich auch eine ganz gesegnete Aufgabe haben. Und das ist auch eine Aufgabe, die auch die ledigen Schwestern wunderbar auch angehen können. Auch sie spielen eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinde und im Leib des Christus, auch wenn sie manchmal vielleicht das Gefühl haben, dass sie etwas untergehen und auch bei den Vorträgen man oft kaum nachkommt, über die Eheordnung zu sprechen. Aber es gibt ja auch die Schwestern, die zumindest eine ganze Zeit lang ohne Ehepartner sind. Und auch die sind vom Herrn wirklich wichtig und werden gebraucht und können dem Herrn dienen. Manchmal eben auch in Aufgaben, wo andere überhaupt nicht dienen können, aufgrund der zeitlichen Belastung. Ja, und auch das darf man wissen, dass auch genau solche ledige Schwestern zum Beispiel einen großen Segen auch in der Kinderarbeit tätig sein können und da auch wirklich, ja, vielleicht einfach etwas auch von dem miterleben dürfen für sie als Segen, was ihnen jetzt als persönliche Führung noch verwehrt geblieben ist, vielleicht, dass sie eben einfach auch Umgang mit Kindern haben und sich investieren können für andere. Und ich denke, da gibt es noch viele diakonische Dienste, ohne die eine Gemeinde gar nicht richtig lebendig existieren kann, die genau von Schwestern und vielfach gerade auch von ledigen Schwestern getan werden können. Besuchsdienste zum Beispiel, dass man vielleicht kranke Schwestern pflegt, ältere Schwestern, dass man einfach aushilft. Auch seelsorgerliche Dienste an Frauen sind natürlich zuallererst und am allerbesten erst einmal auch von Frauen zu tun. Die älteren Schwestern, denen sagt Titus, sie sollen die Jüngeren unterweisen. Das ist auch so eine Sache. Heutzutage die jüngeren Schwestern in den westlichen Gemeinden, die wissen normalerweise alles besser als die Älteren. Ja? Die haben irgendwelche Lehrbücher gelesen und irgendwelche Zeitschriften gelesen und sagen sie, ach, ich brauche keinen Rat von den Alten, ich weiß das besser. Ich glaube nicht, dass das eine sehr gute und gesegnete Haltung ist. Ja? Ich persönlich denke, dass es wirklich wichtig ist, dass die älteren Schwestern den Mut fassen, auch Jüngeren zu helfen. Gerade in manchen Bereichen kann so ein Rat von jemand, der schon 30 Jahre Ehe und Familie hinter sich hat, sehr, sehr wertvoll sein. Und das ist, denke ich, eine Aufgabe, die unterschätzt wird. Zumindest bei uns ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den russlanddeutschen Gemeinden ist. Und es tut jüngeren Schwestern keinen Abbruch, wenn sie sich einmal einen Rat holen bei einer älteren Schwester. Wie hast denn du das gemacht mit den Kindern oder mit dieser oder jener Frage? Ja? Da würde vielleicht manches Problem sich klären, wenn es da geistlich gesinnte ältere Schwestern gibt, die den Jüngeren Hilfestellung geben. Und da ist also auch ein weites Feld des Dienstes für die Schwestern in der Gemeinde. Es gibt noch viele andere Dinge, ja. Es gibt auch einige Dinge in der praktischen Diakonie. Ich weiß zum Beispiel, dass auch einige von meinen Schriften übersetzt worden sind ins Russische, und das waren zum großen Teil Schwestern, die das gemacht haben. Verheiratete Schwestern, deren Kinder schon etwas größer waren und die Zeit hatten für eine solche Aufgabe, die sonst nicht gemacht worden wäre. So gibt es auch im Bürobereich in mancher Hinsicht Aufgaben, wo man auch vielleicht seine beruflichen Erfahrungen anbringen kann. Ich weiß zum Beispiel, bei uns gibt es auch Schwestern, die Steuerberater Gehilfin gelernt haben und die dann anderen Geschwistern helfen bei der Steuererklärung. Na, da gibt es so manche Dinge, da wisst ihr selber sicher auch. Und all das ist geistlicher Dienst. Und all das bezeugt, dass wenn die Frauen aus den Aufgaben der Leitung und der Verkündigung herausgenommen sind, dass sie deswegen überhaupt nicht unwichtig wären oder weniger wert als die Männer. Gott hat es nur so gemacht, dass sie eine andere Aufgabe haben. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Schwestern, denke ich, viel dazu tun können, dass es eine herzliche, liebevolle Atmosphäre in einer Gemeinde gibt. Ja? Es gibt ja ganz unterschiedliche Atmosphären. In manchen Gemeinden ist die Atmosphäre ziemlich kalt, dass es einen beinahe friert und dass man sich nicht so ganz wohl fühlt. Ja? Oder die Atmosphäre kann sehr, sehr freundlich sein, dass auch zum Beispiel neu ankommende Gäste sagen, hier wird man richtig freundlich und herzlich aufgenommen. Das ist auch so etwas. Da sind die Schwestern zu einem guten Teil auch mit gefragt, dass sie einfach herzlich und freundlich umgehen mit anderen und auch gerade mit Gästen oder neu dazukommenden und dass da einfach auch in der Gastfreundschaft, in der Aufnahme von Gästen und Fremden da einfach auch eine Liebe und Wärme da reinkommt, die eben ohne die Schwestern gar nicht möglich wäre. Auch das sind Dinge, wo Gott wirklich Frauen gebrauchen kann. Und natürlich ist auch ganz wichtig das evangelistische Zeugnis nach außen. Ich denke, dass es wirklich so ist, dass in vielen Gemeinden einige Neubekehrte durch das Zeugnis und die Arbeit von gläubigen Frauen in die Gemeinde gekommen sind. Ich weiß von einer Schwester bei uns in der Gemeinde, die sehr, sehr treu wirklich auch Frauen einlädt zum Kaffee trinken, zum Frühstück mal beieinander und zum Reden und die immer wieder den Herrn Jesus bezeugt und da haben sich schon wirklich Frauen auch bekehrt, beziehungsweise es sind Frauen, die wirklich zum Bibellesen regelmäßig kommen, auch über Kindergarten, Schule, ja, auch meine Frau hat manche Kontakte, wo sie auch schon das Evangelium bezeugt hat, einfach dadurch, dass man eben in der Schule dann mit Menschen zusammentrifft, jungen Müttern in ähnlichen Situationen und man kommt ins Gespräch und dann kann man auch über den Glauben reden. Ja, also auch solche evangelistische Arbeit, da ist es auch manchmal in der Nachbarschaft gut, auch wenn man vielleicht einmal einfach hilfsbereit ist, jemandem hilft, sagt, hier kann ich vielleicht mal auf deine Kinder aufpassen, wenn du zum Arzt musst mit einem, irgendwelche solche Dinge und plötzlich ist eine Brücke da, wo man auch das Evangelium weitergeben kann. Auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten für Frauen, die Männer so gar nicht haben. Sie haben natürlich im Bereich des Berufs auch ihre Möglichkeiten und sollten die nutzen, Zeugnis zu sein für den Herrn Jesus. Was auch vielleicht noch wichtig ist, ist eben einfach auch dieses Zeugnis der Frau in der Gemeinde, die Kopfbedeckung. Das ist auch so einer der Punkte, die im Lauf dieser feministischen Revolte immer mehr angegriffen wurden und leider gibt es heute nur noch wenige Gemeinden unter den Einheimischen, die die Ordnung Gottes hier ernst nehmen. Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Viele falsche Ausleger und Lehrer sagen heute, ja, das ist alles nur kulturbedingt gewesen, das war halt damals in den früheren Jahrhunderten und Kulturen, aber heute hat es überhaupt nichts mehr zu besagen. Ihr Lieben, wenn wir diese Sache genau anschauen, das ist ein halbes Kapitel eines Apostelbriefes, der genau dieser Frage gewidmet wird. Und das ist ziemlich viel. Da gibt es andere Fragen, die werden wesentlich kürzer abgehandelt. Ja, also wenn es Gott unwichtig gewesen wäre, diese Frage, dann wäre sie nicht so deutlich geschrieben worden. Vielleicht lesen wir doch gerade auch nochmal diesen Zusammenhang, weil da doch einiges angesprochen ist, das der Zeitgeist heute einfach verleugnet. Wir haben ja schon den Vers 3 gelesen. Ich will aber, dass ihr wisst, 1. Korinther 11, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau sich nicht bedecken will, so soll ihr doch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für die Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Ja, soweit einmal diese Abschnitte. Die haben meine Frau einmal sehr beschäftigt. Sie war als Charismatikerin natürlich überhaupt weit davon entfernt, ihr Haupt zu bedecken. Das gab es da gar nicht. Im Gegenteil, da wäre man dafür ermahnt worden und aus der Gemeinde geschickt worden, ja, weil das hatte so einen anrüchigen Anklang. Und dann, als wir aus dieser charismatischen Verführung rauskamen und den Herrn gesucht haben und sein Wort und die Lehre uns wichtiger wurde, da stieß meine Frau immer wieder auf 1. Korinther 11. Und sie wollte erst gar nicht. Sie hat rebelliert. Sie hat gesagt, ich will doch nicht aussehen wie eine von diesen älteren Omas mit so einem Kopftuch. Ne? Das war das Fleisch. Da war sie, hatte sie echte Anfechtung. Aber sie hat gemerkt, Gott will das. Das steht im Wort Gottes. Ich sollte gehorchen. Und das hat sie einen wirklichen Kampf von einigen Monaten gekostet, bis sie zu der Überzeugung kam, es ist richtig, die Kopfbedeckung zu tragen. Und dann hat sie es auch gemacht, auch wenn sie die einzigste Frau in der ganzen Gemeinde war. Ja? Das war sie nämlich öfters mal. Die einzige Frau, die ihr Kopf bedeckt hat. Alle anderen haben es nicht gemacht. Aber es steht doch im Wort. Gucke ich jetzt auf die anderen? Oder schaue ich auf den Herrn und sein Wort? Das ist die Frage, die man sich ja stellen muss. Kann ich sagen, ja, heute der Zeitgeist gebietet, dass ich das nicht mehr mache? Ja, wer ist jetzt unser Herr? Der Zeitgeist oder der Herr Jesus? Ja? Also das sind auch so Dinge, da merkt man zum Beispiel ganz subtil, da wollen Christinnen nicht mehr das Joch des Christus tragen. Und sie legen ihre Kopfbedeckung ab und sagen, jetzt bin ich frei. Wisst ihr, das steht nicht umsonst hier, das ist ein Zeichen der Autorität des Mannes. Und genau deswegen auch diese Auflehnung gegen die Kopfbedeckung, ja? Man will das nicht wahrhaben, weil man genau weiß, das ist ein Symbol für meine Unterordnung als Frau. Und ich will mich doch gar nicht unterordnen. Ja? Und deswegen ist es, denke ich, umso wichtiger, dass die Schwestern, die es tun, dass sie es bewusst um des Herrn Jesus willen tun. Wisst ihr, und wieder kommen wir zu Epheser 5. Die Frau ist ein Schattenbild, ein Symbol der Gemeinde. Der Mann von Christus. Deswegen darf der Mann das Haupt nicht bedecken, weil er ist ein Schattenbild von Gott oder von dem Herrn Jesus, der die Autorität hat. Aber die Frau soll ihr Haupt bedecken, weil sie eben in einer Stellung der Unterordnung ist und symbolisiert die Unterordnung der Gemeinde unter Christus. So wie die Gemeinde sich Christus in allem unterordnet, so soll es die Frau dem Mann. Ja, das steht in Epheser 5. Und da sehen wir diese Parallele. Und wenn wir das verstehen, dass die Frau das Kopftuch trägt, die Kopfbedeckung, weil sie damit demonstriert vor den Engeln, die zuschauen in der Versammlung, dass Christus unser Haupt ist und wir seine Ordnungen respektieren und dass der Mann in der Gemeinde von Christus die Stellung der Autorität bekommen hat. Das ist eigentlich dieses Zeugnis der Kopfbedeckung. Und deswegen ist die Kopfbedeckung wichtig. Und eine Gemeinde, in der die Frauen die Kopfbedeckung nicht tragen, die drückt symbolisch aus, wir weigern uns, uns Christus unterzuordnen. Wir werfen die Autorität des Christus für uns weg. Und das ist ein ernstes Zeugnis. Das sehen die Engel. Es steht geschrieben, dass die Kopfbedeckung um der Engel willen getragen werden soll. Und die Stelle, die da eben noch im Zusammenhang dazu wichtig ist, das ist Epheser 3. Und da lesen wir eben Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also die Gemeinde hat nicht nur ein Zeugnis vor den Menschen, sondern die Gemeinde hat auch ein Zeugnis vor den Engeln. Und mit diesem Zeugnis vor den Engeln hängt die Kopfbedeckung zusammen. Und deswegen möchte ich euch auch sehr ermutigen, dass ihr diese Kopfbedeckung ganz bewusst tragt, für den Herrn Jesus tragt, als ein Zeichen, dass ihr die Ordnungen Gottes und die Autorität des Herrn Jesus in der Gemeinde anerkennt Und ihr dürft praktisch symbolisch ausdrücken, diese unsere Gemeinde ordnet sich dem Christus unter. Und ich denke, das ist ein Vorrecht, wenn man ein solches Zeugnis ablegen darf. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht vom Zeitgeist in einen Ungehorsam gegen Gottes Wort und Gottes Ordnungen hineinbuxieren lassen. Das geht manchmal so ganz unmerklich und allmählich, aber es ist ganz wichtig, Gott gibt seine Ordnungen nicht umsonst. Er hat gute Gründe. Und Gott gibt seine Ordnungen nie, um Menschen zu schaden, um Menschen zu unterdrücken, um sie irgendwie kaputt zu machen, sondern Gottes Ordnungen sind immer ein Segen, aber nur für den, der sie im Glauben und im Gehorsam auslebt. Und das haben schon verschiedene Schwestern bezeugt, dass sie zum Beispiel dort, wo sie angefangen haben, Gottes Ordnungen zu respektieren, sich ihren Männern unterzuordnen, wirklich von Herzen als dem Herrn, wo sie die Kopfbedeckung aufgezogen haben, dass sie einen großen Frieden und einen wirklichen geistlichen Segen davon hatten, den sie vorher nicht hatten. Das geht natürlich nicht, wenn man die Kopfbedeckung nur rebellisch und aus Sitte trägt. Ja? Einmal hat meine Frau auch, als sie auf der Suche war, eine Schwester gefragt aus einer der wenigen Gemeinden, wo die Kopfbedeckung noch getragen wird, einheimische Gemeinde. Warum machst du das? Und da hat die Schwester gesagt, naja, bei uns in der Gemeinde machen das alle so. Und meine Eltern haben das auch schon gemacht, meine Mutter und Sitte. Na, da war meine Frau enttäuscht, weil sie hat mit 1. Korinther 11 gerungen. Und sie wollte es nicht machen, weil es Sitte ist, sondern sie hat es gemacht, weil es im Wort steht. Und das ist auch das einzig Richtige. Weil eine Sitte kann man irgendwann mal über Bord werfen. Aber ihr Lieben, wenn wir wissen, das Wort Gottes lehrt uns etwas, dann ist das, sollte das was anderes sein für uns. Ja? Dann sollten wir wissen, daran sind wir gebunden, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz einsehen. Gehorsam sollten wir dem auf jeden Fall leisten. Und dann sollten wir uns demütig bemühen, diese Ordnungen auch einzusehen. Und Gottes Ordnungen sind immer Segensordnungen. Und Gottes Ordnungen bedeutet, dass wir, wenn wir uns unterwerfen unter die Autorität Gottes, dann erst kommen wir in den Bereich, wo Gott uns segnen kann. Ihr Lieben, Gott segnet keine Rebellen. Gott segnet keine trotzigen Geschöpfe und auch keine ungehorsamen Kinder. Ihr macht es ja auch nicht so, wenn eure Kinder gerade in Rebellion und Ungehorsam bockig sind, dann belohnt ihr sie nicht mit Eis und Kuchen, oder? Da gibt es andere Konsequenzen. Und genauso muss es bei Gott auch sein. Ja? Also eine Frau beraubt sich des Segens, wenn sie in Auflehnung gegen Gottes Ordnungen lebt, in der Gemeinde oder in der Familie. Und eine Frau bekommt Segen und auch Autorität, ihr Lieben, wenn sie sich unterordnet. Das ist interessant. Ja? Du kriegst Autorität auch als Mann nur, wenn du dich unterordnest. Ja? Ein rebellischer, ungehorsamer Ältester, der dem Herrn ungehorsam ist, der wird keine Autorität haben in der Gemeinde. Ein Ehemann, der rebelliert gegen Christus, hat keine Autorität über seine Kinder und seine Frau. Und eine Frau, die rebelliert gegen ihren Mann und gegen die Gemeinde und gegen Christus, die hat keine Autorität. Das ist ganz klar, auch nicht gegenüber ihren Kindern. Ja? Autorität kommt dort, wo wir uns unterordnen, weil Gott ist die Quelle aller Autorität. Wenn wir gegen Gott rebellieren, dann schneiden wir uns von allem Segen ab. Wenn wir aber Gottes Ordnungen von Herzen bejahen, ja, dann können wir ein strahlendes Zeugnis in der Welt sein. Wisst ihr, dazu sind wir berufen und da will ich allmählich Schluss machen, Philipper 2. Und das wünsche ich euch als Schwestern, gerade in einer Welt, wo ihr sicher verspottet werdet und angegangen werdet von, gerade von Frauen, emanzipierten Frauen, die sich christlich nennen oder nicht. Philipper 2, Vers 14 und 15 und 16, da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken. Also Gehorsam ist gut, aber bewusster von Herzen kommender Gehorsam, das ist eigentlich das, was Gott sucht. Ja? Widerwilliger Gehorsam ist noch nicht das, was letztlich richtig ist, sondern freudiger Gehorsam. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ihr Lieben, wenn ihr Gottes Vorstellung von Frau sein von Herzen auslebt, freudig auslebt, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann seid ihr ein strahlendes Licht, ein leuchtendes Zeugnis in dieser Welt. Und glaubt nur nicht, dass diese ganzen verbissenen feministischen Frauen nicht irgendwo auch denken, Mensch, eigentlich haben die recht. Ja? Das haben wir schon ein paar Mal angedeutet gefunden. Meine Frau auch, ja. Im Grund spürt eine Frau in irgendeiner Ecke ihres Herzens, dass dieser feministische Weg Unsinn ist. Sie geht ihn trotzdem, weil sie Sünderin ist. Aber ihr könnt ein Zeugnis sein und eine Hoffnung geben und wirklich den Herrn Jesus verherrlichen, wenn ihr freudig euren Weg als Frauen Gottes geht. Freudig Gottes Ordnungen bejaht, freudig bezeugen könnt, dass genau das, was alle anderen fürchten, nämlich diese schrecklichen drei Ks, Kirche, Küche, Kinder, dass das etwas Schönes ist, etwas Gesegnetes. Ja? Dass das Leben einer Frau erfüllen kann, wenn es mit dem Herrn Jesus gelebt wird. Dieses Zeugnis wünsche ich euch, dass ihr das im Herzen tragt und dass ihr es auch nach außen weitergebt. Möge der Herr uns alle darin segnen. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein gutes Wort und für deine guten Ordnungen, die du gegeben hast zum Segen für die Menschen, nicht um sie zu bedrücken, um sie zu entrechten, sondern um ihnen den Platz anzuweisen, den du als Schöpfer gegeben hast, damit sie wirklich auch froh leben können für dich und darin auch glücklich werden. Schenke doch Gnade, dass wirklich auch unsere Schwestern das von Herzen so erfahren und ausleben können, dass sie dort, wo sie Not und Schwierigkeiten haben, doch auch wirklich aus deinem Wort Hilfe und Trost und Zurechtbringung erfahren und erneuert werden. Gib Gnade, dass wir alle ganz neu unsere Aufgaben wirklich entgegen der Strömung des Zeitgeistes festhalten und bewusst auch das gegen diesen Strom leben. Dazu schenke auch allen Frauen, den Jüngeren und den Älteren viel Gnade und Kraft, dass sie doch wirklich erleben und erfahren, dass es ein Segen ist, dir gehorsam zu sein, ein Segen ist, deine Aufträge zu erfüllen, dass sie auch in der Gemeinde dir dienen können, in der Kraft deines Geistes, dort, wo du sie hingestellt hast, wo du sie begabt hast, wo du willst, dass sie auch zum Wohl anderer und zum Segen für die Kinder, für die Jugend dienen und zum Segen für die ganze Gemeinde, Herr. Und gib du Gnade, dass dieser Ungeist des Feminismus nicht Raum greift, dass nicht die Herzen vergiftet werden von Rebellion und Selbstverwirklichung. Vater, du kannst Gnade schenken. So segne dein Wort und segne du auch die Gemeinschaft, die wir noch haben und schenke, dass wir dein Wort im Alltag wirklich auch ausleben können in der Kraft deines Geistes. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Vielleicht aufstehen, dass es alle hören. Ja? Ja gut, ich meine, das hängt wirklich davon ab, wie man jetzt 1. Korinther 11 versteht. In manchen Kulturen oder Kreisen ist es so, dass zum Beispiel 1. Korinther 11 auch so übersetzt und verstanden wird, dass da die verheirateten Frauen angesprochen sind. Und da gibt es ja auch ein paar Hinweise drauf im Text. Andere verstehen das so, dass grundsätzlich Frauen als weibliche Wesen angesprochen sind. Ja? Und ich denke, das ist eine Sache, die muss die Gemeinde im Grund ordnen und regeln, ja? Dass man einfach das entweder so oder so regelt. Wichtig ist, denke ich, dass die Bereitschaft zum Gehorsam da ist, ja? Und die Bereitschaft, wirklich dieses Zeugnis zu tragen, auch in der Gemeinde selber, dass eine Gemeinde auch darauf achtet. Bei uns gibt es also immer mehr Gemeinden, wo das zum Beispiel ins Belieben gestellt wird, der Einzelnen, obwohl Gott es eigentlich vorgeschrieben hat, ja, das ist zum Beispiel ein Problem und dann kommt es so weit, dass eben immer mehr Frauen das ablegen. Also es gibt diese beiden Auslegungsmöglichkeiten, ja, und ich kenne also Gemeinden, die so machen und Gemeinden, die so machen. Ich finde, beides ist löblich, indem dass man versucht, dem Wort zu gehorchen, so wie man es versteht. Ja? Also das müsste einfach jede Gemeinde eigentlich in ihrer Gemeindeordnung regeln.
Ich habe eine Frage, wie ist es
Ja. Ja, gut. Ich denke, es gibt zwei verschiedene Funktionen der Kopfbedeckung. Ja, das eine ist, dass sie ein spezielles Zeugnis auch ist für die Gemeinde, wenn sie sich versammelt. Ja, und die Engel anwesend sind. Ja, und das wird in 1. Korinther 11 in erster Linie, denke ich, angesprochen. Das andere finde ich eigentlich eine sehr gute und wertvolle Sache in Bezug auf die Sittsamkeit allgemein. Ja? Also ich habe das jetzt erst nochmal nachgelesen, dass eigentlich in den verschiedensten Kulturen, auch in Rom, in Griechenland und auch im Judentum, die verheirateten Frauen grundsätzlich ihr Haupt bedeckt hatten in der Öffentlichkeit. Ja? Einfach als eine Frage auch der Sittsamkeit. Früher in Deutschland hat man gesagt, wenn eine Frau verheiratet wurde, sie kommt unter die Haube. Ja? Das war also ganz klar, damit dann hat sie eine Kopfbedeckung getragen. Ja? Und diese Sitte ist eigentlich im Grund auch erst weggegangen, als es eben immer gottloser wurde. Ja? Von daher denke ich, beides ist löblich und richtig, aber in der Gemeinde hat die Kopfbedeckung nochmal eine ganz spezielle Funktion und dort ist sie auch so umkämpft. Ja? Jetzt die einheimischen Christinnen, die sehen das andere gar nicht mehr, was ich schade finde. Ja? Und inzwischen haben sie die Kopfbedeckung in der Gemeinde auch fast nicht mehr. Und das ist noch schlimmer. Ja? Also ich denke, beides ist richtig, aber aus etwas unterschiedlichen Gründen. Ja? Beziehungsweise es ist natürlich auch so, dass eben viele Schwestern sagen, gut, ich bete ja auch vor Gott unterwegs, irgendwo eigentlich ständig. Und von daher ist es natürlich auch ein Grund, warum viele Frauen sagen, gut, oder viele sind es inzwischen nicht mehr, aber ich trage das eigentlich beständig. Ja? Und ich denke, das ist gut so.
Wie ist das eigentlich, wenn man zu Hause mit den Kindern singt? Also muss man das dann auch tragen? Oder jemand hatte mal ausgelegt, wenn man jetzt alleine betet als Frau und der Mann nicht dabei ist, also das Haupt, dass man es nicht tragen muss. Ist da was dran? Oder?
Also ich denke, da muss man einfach auch sehen, es gibt da auch Gewissensführungen. Ja? Also ich denke, man muss aufpassen, dort wo das Wort etwas klar sagt, das eine Seite. Dann gibt es die Gemeindeordnung, das ist auch gut, wenn man die befolgt. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo man einfach vom Gewissen her sich führen lassen muss. Ja? Ich finde es nicht schlecht, wenn man es macht, aber für wen, wer es anders sieht, ja, ich denke, da muss man mit seinem Mann sprechen drüber und sein Gewissen folgen, dort wo eben von der Schrift oder auch von der Gemeindeordnung her ein Freiraum ist, Fragen frei sind, sollte man beten und sich vom Herrn leiten lassen. Ja.
Ich kam gestern mit einem Gespräch mit einer Schwester und dann hat sie mir erzählt von einer anderen Schwester, die so schwer ist, man hat schon viele Kinder und sagt sie, ihr Mann hat überhaupt keine Barmherzigkeit über seine Frau. Weil sie hat nicht geschrieben in der Bibel, dass jedes Jahr muss ein Kind sein. Und die Schwester musste mal die Bibel noch lesen. Er hat sich nachher doch entschuldigt, aber ich bitte um Erklärung.
Ja gut, ich denke, der Grundsatz ist eigentlich so klar wie nur was. Kinder sind eine Gabe des Herrn, ein Geschenk. Ja? Und von daher denke ich, ist es erstmal ein etwas seltsamer Gedanke, der eigentlich erst ja, so richtig in der heutigen Zeit aufgekommen ist, dass man Kinder bekommen, steuert und selber entscheidet. Ja? Das ist im Grund sehr, sehr fragwürdig, wenn man mal die Bibel selber nimmt und die ganze Entwicklung, die eigentlich die über die Jahrhunderte war. Ja? Ich meine, was heute auf jeden Fall ganz bedenklich ist, wenn Christen sagen, ja, aufgrund von Karriere, Urlaubswünschen, weil man Haus gebaut hat, begrenzt man einfach die Zahl der Kinder, die man bekommt. Ja? Ich denke, das ist direkt sündig. Ja? Und ansonsten muss man sich auch da, denke ich, von dem Herrn auch ein Stück leiten lassen. Und ich denke, dass man einfach den Grundsatz festhalten sollte, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Dann gibt es vielleicht gesundheitliche Probleme, Sonderführung, da muss man drüber reden. Ja? Ich kann nur sagen, wir haben auch da manches Unverständnis geerntet mit unseren 10 Kindern, ja, und sind manchmal von gläubigen Christen stärker angefeindet worden als von Ungläubigen, ja. Also die Ungläubigen haben oft gesagt, das finden wir ja ganz toll, dass jemand noch den Mut hat, so viele Kinder zu bekommen, ja. Und Gläubige haben manchmal gesagt, ja, ihr seid ja fanatisch, ja, das ist ja unverantwortlich. Aber wir haben es einfach auch als persönliche Führung vom Herrn so gesehen, ja.
Ich habe eine Frage, die Sie vielleicht vorher gar nicht im Thema erwähnt haben. Das geht das Haaren schneiden. Mhm. Weil es gibt solche Meinung, dass wenn ich mir das Haar, wenn ich mir bedecke, dann kann ich mir auch das Haar schneiden. Was sagen Sie dazu?
Oh, das ist etwas seltsam. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Problem, ja. Da wird natürlich vom Wort Gottes her einfach auch der Herzenszustand geprüft. Ja, wenn der Herr sagt in seinem Wort, das lange Haar ist eine Ehre für die Frau und es ist schändlich, wenn die Frau ihr Haar abschneidet. Ja? Und dann hat man das und dann sagt man, ja, aber mir ist es bequemer und jetzt suche ich irgendein Argument, dass ich mir doch die Haare abschneiden lassen kann. Ja? Das ist doch schade, oder? Ist das gehorsam? Ich weiß nicht. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass wir unsere Haare so lang wie möglich haben sollten, weil sie als Frauen eben, weil Gott es so gegeben hat, zur Ehre. Ja? Und klar, da gibt es vielleicht einen gewissen Ermessensspielraum, den manche für sich in Anspruch nehmen wollen, aber mit der Kopfbedeckung hat es ganz sicher nichts zu tun. Übrigens, ein Punkt vielleicht auch nochmal geklärt, manche behaupten ja, das Haar sei praktisch der Ersatz für die Kopfbedeckung der Frau, ja. Aber das kann schon mal gar nicht sein, sondern sie muss natürlich etwas auf dem Haar haben. Sonst müssten die Männer sich alle eine Glatze schneiden lassen, weil sonst wären sie ja bedeckt, wenn sie beten, ja, wenn die Haare die Bedeckung wären. Das kann also gar nicht sein. Der Mensch versucht alles Mögliche, um irgendwie die Schrift so rumzudrehen, bis das rauskommt, was für ihn bequem ist. Ja. Und so sollten wir nicht handeln. Wir sollten geradlinig und einfältig sagen, so steht es geschrieben, also will ich auch so leben.
Aber wie stellen Sie sich das vor, wenn eine Afrikanerin mit ihren drahtigen, lockigen Haaren lange Haare hat? Ne? In der Mission ist das dann doch, sieht das dann doch wieder anders aus, oder?
Gut, also ganz ehrlich gesagt, ich fühle mich außerstande und finde es auch nicht sinnvoll, alle möglichen Spezialfragen oder Fälle zu klären oder zu beantworten zu wollen. Ich denke, es gibt für vieles einfach Gewissensführungen und Sonderfragen, die müssen die Leute selber lösen. Ja? Ich kann nur versuchen, als Bibellehrer die Linien des Wortes Gottes aufzuzeigen. Ja? Was dann wir aus diesen Linien, aus diesen Grundsätzen machen, das ist zum Teil auch eine gewisse Gewissensführung. Ja? Aber das Problem ist eben, dass da man diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch nimmt. Und das tun heute leider viel zu viele Christinnen, ja? Und Christen natürlich auch, die Männer ja genauso auf ihren Gebieten. Ja? Und da, denke ich, ist einfältiger Gehorsam und das Bestreben, wirklich die Ordnungen Gottes zur Ehre Gottes zu halten, der Grundsatz. Und wie dann die einzelnen Probleme gelöst werden, da fühle ich mich nicht zuständig. Ja? Ich denke, das müssen dann die Betreffenden selber sehen. Also ich kann mir die Situation in Afrika nicht so ganz vorstellen. Ja.
Was soll man zu jungen Frauen sagen, wenn die Haare färben? Und dann Antwort kommt, ich habe vermahnt. Ja, meinem Mann gefällt das so und ich tue das für meinen Mann, keinem anderen.
Tja. Ja, das ist natürlich schon schwierig. Ja. In meinem Grundsatz, ich bin ein Mann, ja, aber ich muss mal sagen, eigentlich sollten wir doch das so dankbar annehmen, wie Gott uns geschaffen hat, oder? Wenn Gott einer Frau blondes Haar gegeben hat, finde ich jetzt keinen biblischen Grund, warum man das rot, braun, grün oder sonst wie färben sollte. Ja. Und wenn Gott schwarzes Haar gegeben hat, wieso soll das jetzt mit Hilfe von chemischen Keulen blond gemacht werden? Ja. Das kann eigentlich fast nur den Grund haben, dass man eine ungesunde Aufmerksamkeit auf sich selbst und sein Äußeres richtet, im Großen und Ganzen. Und das finde ich traurig für jemanden, der bekennt, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ja? Das gilt natürlich auch für Schminke und lauter solche Dinge, wo man versucht, schön auszusehen nach den Maßstäben der Welt und nachzuhelfen. Ist es ein Zeugnis für Gott? Wisst ihr, es ist ein Zeugnis für Gott, wenn eine Frau ihre Falten und ihr graues Haar mit Freude trägt, weil sie sagt, das ist mir von Gott so geschenkt worden. Ja, das ist ein starkes Zeugnis. Das andere finde ich sehr, sehr traurig, ja, und biblisch nicht begründbar. Natürlich kann sich eine Frau auf ihren Mann rausreden. Wenn der das wirklich so will, dann hat der Mann aber auch die Verantwortung für die Dinge, die dann da so laufen, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ja? Aber ich finde es nicht gut. Wisst ihr, im Grund würden sich viele Frauen unendlich freuen, wenn sie die Freiheit hätten, die Gott euch schenkt. Dass ihr nämlich so sein dürft als Frauen, ohne Schönheitswahn, ohne Tausende von Euros für Kosmetika auszugeben, wie Gott euch gemacht hat. Ist doch herrlich. Manche Frauen, die trauen sich gar nicht in die Öffentlichkeit, bevor sie nicht geschminkt haben, mit einer Maske wie die Nofretete. Ja, das ist doch schrecklich, das ist doch nicht Freiheit, das ist doch ein Trauerspiel im Grunde. Ja. Genauso wie viele Frauen, die in Hurerei leben, in unverbindlichen Beziehungen sagen, ich dürfte nie irgendwas rauslassen, wie es mir in meinem Herzen wirklich aussieht und wie es mir geht. Sonst würde mein Freund Schluss machen mit mir, wenn er irgendeine Schwäche an mir entdecken würde. Ist es nicht grausam? Ist doch Sklaverei. Ist doch keine Freiheit. Ja? Dass man schauspielern muss, dass man jemand sein muss, der man gar nicht ist. Nur weil man sonst vielleicht gleich verraten und verkauft wird von dem, wo man denkt, der liebt einen nach weltlichen Maßstäben. Ja? Also viele Dinge dieser Welt sind im Grund Zwänge. Und es ist ein Vorrecht, wenn man da frei davon ist, wie so wie man sich da freiwillig unter das Modejoch oder das Schminkjoch oder das Haarfärbejoch begeben. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung. Also.
Ich habe eine Frage zur Unterordnung.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man dein Ehemann ist gegen irgendeine Dienst in der Gemeinde und man will natürlich dadurch nicht zum Streit kommen, sondern auch in Liebe behandeln. Und wie sehen Sie das? Wie sollte man dann sich verhalten, jetzt mehr an der Gemeinde sich richten oder dann in der Familie? Also das fällt mir immer so schwer ein.
Ja, ich habe jetzt die Frage noch nicht so ganz richtig verstanden, wo das Problem lag. Also wenn praktisch der Mann einen Dienst in der Gemeinde hat. Aber das
also das ist direkt, dass mein Mann ist ungläubig. Ich komme aus der Welt komplett. Und jetzt, wo ich jetzt vor 4 Jahren jetzt in der Gemeinde und es kam auch Probleme, wo ich zum Beispiel in der Gemeinde dienen wollte und der hat es mir verboten.
Ja, gut, dann sollte man dem folgen, würde ich sagen. Ja?
Ja.
Und dann einfach sagen, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich in der Gemeinde dienst du, also formalen Dienst, weil dienen tun sie in jedem Fall, schon wenn sie für die Gemeinde beten und in der Gemeinde geistlich gesinnt mitleben, dann dienen sie ja auch schon. Ja? Und der Herr weiß auch, dass natürlich eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, nicht zum Beispiel jetzt Kinderstunde machen kann, wenn es der Mann nicht erlaubt. Also da würde ich sagen, Unterordnung unter den Mann. Wisst ihr, das ist ja das Geheimnis und der Segen der Unterordnung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Wenn eine Frau sich wirklich von Herzen unterordnet, dann darf sie das in dem Glauben und dem Wissen tun, dass ja der Mann unter dem Haupt des Christus steht. Und sie hat ja einen ganz direkten Draht zu dem Haupt des Mannes. Das ist ja der Punkt, wenn jetzt zum Beispiel selbst ein gläubiger oder ungläubiger Ehemann eine falsche Entscheidung treffen will, dann ist es nicht richtig, wenn die Frau ihm in den Arm fällt und sagt, das machst du nur über meine Leiche, ich weigere mich. Das ist nicht richtig. Aber wenn sie Glauben hat, dann betet sie zu dem Herrn, der Herr über ihren Mann ist und der die Herzen lenkt wie die Wasserbäche. Ja? Und dann ordnet sie sich unter und betet und dann handelt Gott nämlich. Gott lässt vielleicht manches zu, aber auf diese Weise hat Gott dann die Ehre und man hat sich nicht aufgelehnt. Und man kann wirklich sagen, Herr Jesus, du weißt, ich will in der Gemeinde dienen, mein Mann möchte das nicht, ich ordne mich meinem Mann unter, weil du bist der Herr über meinen Mann, du hast ihm das so geheißen. Und wenn du willst, dass ich wirklich diene, dann erlaubst, dann führst du es so, dass er es mir erlaubt. Kann ich nur so empfehlen und schauen Sie mal, was dann passiert. Ja, bin da ganz zuversichtlich. Ja, das ist im Grund genau das, wofür Sarah gelobt wird. 1. Petrus 3 konnten wir leider nicht behandeln. Ganz wertvoll und wichtig. Ja, Sarah hat erleben müssen, wie ihr gläubiger Mann eine üble Fehlleistung gemacht hat. Er hat sie nämlich in den Harem des Pharao gehen lassen und hat gelogen. Hat die Sarah dem Pharao gesagt oder den Dienern des Pharao, Moment mal, mein Mann lügt. Das stimmt hier alles gar nicht. Nee. Die Sarah ist gegangen. Die hat sich gefügt, ihrem Mann untergeordnet und ihn als Herrn bezeichnet. Aber wisst ihr, was die Sarah gemacht hat? Ganz gewiss. Die hat Sturm gebetet. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann tut Gott ein Wunder und offenbart sich dem Pharao im Traum. Ja? Um einer Frau willen, die zu ihm schreit, wo der Mann einen Fehler gemacht hat. Ja, und dann kommt der Pharao und bringt den Abraham zurecht. Nicht die Sarah hat ihm gesagt, wie konntest du, sondern Gott hat es so geführt, dass der Pharao ihm das gesagt hat und hat ihn dann mit Soldaten rausbegleitet aus Ägypten. Da war es gar nicht sein Platz. Ja? Also das ist, denke ich, ein Vorbild, wenn Frauen sehen, ihr Mann macht was Falsches, dass sie dann, natürlich kann man vielleicht in aller Demut ihn darauf hinweisen, aber dann ist Schluss und dann einfach zum Herrn rufen. Ja? In dem Wissen, der Herr Jesus ist der Herr auch über den Mann. Ja? Und das ist etwas, was Gott ehrt. Das andere ehrt Gott nicht, wenn man sich selber hilft. Ja? Und wenn man streitet und rebelliert und sagt, ich will aber und ich, das ist nicht der Weg. Ja? Es sei denn, der ungläubige Mann will wirklich was total Sündiges. Das ist klar, das ist was anderes. Ja? Da muss man dann Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber in so einem Fall einfach dem Herrn lassen und sehen, was der Herr tut. Und 1. Petrus 3 praktizieren. Viele Schwestern tun das nicht zu ihrem Schaden. Ja, sie versuchen, den Mann anzupredigen, zu korrigieren, zu ermahnen und sie wundern sich, dass der sich vielleicht nach 20 Jahren immer noch nicht bekehrt hat. Ja? Aber die Bibel sagt, bei einem solchen Mann ist das Zeugnis ohne Worte predigt, ohne Worte. Und wenn wir das verstehen, genauso wie ich nicht als Kind meine Eltern belehren kann und zurechtweisen kann, ja, das ist einfach gegen die Autoritätsordnung. Genauso kann eine Frau ihren Mann nicht zurechtweisen und anpredigen, der bekehrt sich nicht. Aber wenn die Frau sich unterordnet und Liebe übt und schweigt, dann sind die Chancen, dass Gott redet und der Mann sich bekehrt. Das sind auf jeden Fall viel, viel größer. Ja? Und das gilt zum Teil auch für gläubige Männer. Ja, ich finde es ganz wichtig und ich praktiziere das auch so, dass ich in allen wichtigen Fragen mich mit meiner Frau berate und ihren Rat auch ernst nehme, aber ich gehorche ihm nicht immer. Ja? Das kann man an Hiob sehen, dass es nicht immer gut ist, dem Rat seiner Frau zu gehorchen. Ja? Frau hat dem Hiob einen sehr schlechten Rat gegeben. Ja? Aber es ist wichtig, dass ein Mann den Rat seiner Frau immer aufmerksam hört und davon ausgeht, Gott könnte durch meine Frau reden und mir etwas Wichtiges zu sagen haben. Ja? Aber im Zweifelsfall sollte die Frau einfach nachgeben und es dem Herrn abgeben und sich unterordnen. Ja? Und dann ist die Sache beim Herrn. Und dort ist sie ja in den besten Händen. Das glauben wir ja alle. Ja? Also einfach als Ratschlag, das ist der Weg Gottes und Gott segnet den und Gott greift dann ein und redet manchmal eben auch zu dem Mann, so wie zum Beispiel auch Abraham, dem Gott gesagt hat, gehorche Sarah deiner Frau, ja? In der Sache von Ismael. Aber das hat Gott gesagt. Das ist dann was anderes.